So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerli zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner, dies ist Episode Nummer 105 und ich möchte einfach mal dieser Episode die Frage ins Zentrum stellen. Wie geht es eigentlich den Schülerinnen und Schülern aktuell? Was sind ihre Themen? Welche Wünsche haben sie? Und ich freue mich hierfür, am Mikrofon zu haben, beziehungsweise in dieser Videokonferenz, die Vorsitzende des Bezirksschülerausschusses Pankow von Berlin, Lilo Kranich. Herzlich willkommen, liebe Lilo.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Ich komme einfach mal durch die kalte Küche. Was ist denn der Bezirksschülerausschuss?
Also der Bezirksschülerausschuss ist sozusagen das Gremium, wo alle Schulen wählen sozusagen Vertreter, die dann aus Bezirksebene zusammenkommen. Und das sind dann halt, je nachdem, wie groß die Bezirke sind, irgendwie meistens so 20 Leute oder so, zumindest bei uns sind wir so 20 aktive Schülerinnen, die sich einmal im Monat treffen. Und vor allen Dingen geht es irgendwie um den Austausch, aber auch darum, Sachen eben auf Bezirksebene entschieden werden, irgendwie anzuregen und da eben irgendwie die Perspektive von Schülerinnen reinzubringen.
Okay. Wer ist denn da so euer Sparringspartner? Also ihr seid ja sozusagen der Pendant zum Bezirkselternausschuss. Bei uns ist dann irgendwie immer die Schulaufsicht da und irgendwie der Schulstadtrat. Wie ist das bei euch?
Genau, also mit dem Schulstadtrat hatten wir sozusagen mit Herr Pasternak in Pankow ja gerade, sind wir dann schon irgendwie im Austausch und im Gespräch, wie man eben bestimmte Forderungen von uns irgendwie gut umsetzen kann und aber auch ganz konkret zu besprechen, was an bestimmten Schulen irgendwie für Probleme sind. Und dann aber sind wir in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbüro Pankow, also sozusagen die begleiten oft die Sitzungen und sind irgendwie unterstützend dabei. Und sonst sind wir als Schülerinnen ja auch in den anderen Bezirksgremien vertreten, also sei es jetzt Bezirksschulbeirat, aber auch zum Beispiel in der Klimagremium oder wie es heißt, oder Spielplatzkommission.
Oh ja, die Spielplatzkommission.
Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche, ja.
Genau, über die Spielplatzkommission haben wir neulich im BEA auch gesprochen, also im Bezirkselternausschuss, was man da alles machen kann, warum das wichtig ist und warum man sich da unbedingt reinwählen lassen sollte. Was sind denn eure Themen im Moment? Also jetzt Bezirk, Pankow, Schüler, Schülerinnen.
Also ganz viel, also ich würde es so trennen in so Schulthemen und allgemein politische Themen.
Okay.
Und Schulthemen ist total viel Vandalismus in Toiletten, aber auch in Schulgebäuden. Also Toiletten ist eh so ein durchgehendes Thema. Aber in ganz vielen Schulen fehlt dann auch noch Ausstattung. Aber auch wie zum Beispiel unterschiedliche Schulen mit Problemen irgendwie umgehen. Also sei es jetzt, ob es Strukturen gibt von Lehrkräftefeedback oder und dann sozusagen dieser Austausch, was für unterschiedliche Strukturen es an unterschiedlichen Schulen gibt und so ein bisschen sich dabei unterstützen, eben Sachen an seiner Schule umzusetzen. Und bei den politischen Themen, die natürlich auch in Schulen passieren, ist ein großes Thema bei uns Rechtsextremismus an Schulen und dass vor allen Dingen in Pankow einfach an extrem vielen Schulen wir in unserem Schulalltag mitbekommen haben, dass irgendwie Schülerinnen und irgendwelche Leute aus unserem Umfeld, also Mitschüler, keine Ahnung, Hakenkreuze auf Tische malen oder irgendwelche recht extremen Parolen rumrufen oder zum Beispiel in Schulgebäuden teilweise der dritte Weg aktiv Werbung macht und haben jetzt sozusagen uns überlegt, dass wir dagegen was machen wollen und irgendwie demokratiestärkend uns Aktionen überlegen wollen, weil uns das als Bezirksschülerausschuss total Angst macht.
Was habt ihr für Ideen, wie man damit umgehen kann? Oder was, also jetzt eurerseits sozusagen umgehen und vielleicht auch, was ist die Forderung an die Politik in dem Moment?
Also wir haben uns überlegt, dass es vor allen Dingen niedrigschwellige Angebote braucht, dass es irgendwie einfache Formate braucht, wo sozusagen Leute mal wieder ins Gespräch kommen und in den Austausch kommen und wollen total gerne da irgendwie eine Aktion organisieren. Aber es gibt zum Beispiel auch von einzelnen Schulen schon sowas wie Kiezspaziergang mit zum Beispiel jüdischen Nachbarn, um eben einfach da nochmal so auch mit dem geschichtlichen Kontext irgendwie in Kontakt zu kommen. und sozusagen solche Sachen. Und dann aber ganz klar wollen wir uns als BSA, oder war auf jeden Fall der Plan, uns sozusagen zum Beispiel in Form von einer Pressemitteilung ganz klar zu positionieren und zu sagen, okay, das dahinter stehen wir. Und grenzen uns ganz klar eben von sowas ab und wollen eben Demokratie irgendwie fördern und das auch in Schule erlebbar machen und schließen uns da so ein bisschen eben auch der Forderung vom Schülerausschuss an. Das ist aber alles noch im Prozess. Mhm. Ja.
Okay, was hast du für ein Gefühl? Also ich komme mal so ein bisschen über einen Umweg auf die Frage. Du hast ja gerade was Schönes gesagt, miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist auch in meiner Wahrnehmung oftmals als Faktor so ein bisschen vernachlässigt wird. Ne? Also ich merke das auch, wenn man mit den gleichen Leuten, mit denen man vielleicht irgendwie doch weit auseinander ist in der Weltanschauung, irgendwie sich schreibt, dann ist man irgendwie schneller auf einer merkwürdig konfrontativen Ebene, als wenn man sich einfach im Gespräch gegenüber sitzt. So, und jetzt komme ich, wenn ich das jetzt auf die Schülerebene übertrage, wie ist denn das mit den Klassenräten im Moment hier in Pankow aus eurer Sicht? Werden die regelmäßig durchgeführt? Ja. Wie ist die Qualität?
Oh. Sehr schwankend. Also ich habe aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch das, was wir halt im Bezirksschule ausgesprochen haben, kommt es halt immer auf die Lehrkraft drauf an und darauf, ob überhaupt Leute zum Beispiel in der Grundschule gelernt haben, dass es einen Klassenrat gibt und dass sie ein Recht auf Klassenrat haben. Und wenn man halt nie in seiner Schullaufzeit das gelernt hat, dann passiert es auch nicht oder nur ganz selten. Und oft ist es dann ja auch so, dass und so dolle eingetrichtert wird, wie wichtig Schule ist und dass wir auf gar keinen Fall Stoff verpassen können, dass dann teilweise sogar Schülerinnen sagen, ah nee, ich will doch lieber Unterricht haben, anstatt jetzt was zu besprechen. Und dann, ja voll, sprengen ganz viele politische Themen Klassen extrem, weil dann da zwei Leute sitzen oder, keine Ahnung, eine Hälfte der Klasse ist für extrem dolle für das eine Thema und irgendwie komplett unterschiedliche Meinungen. Und es ist total schwer, da irgendwie gemeinsam Gespräche zu führen. Und wenn die dann nicht gut moderiert werden, ist das total krass. Und dann kann ich mir auch, also dann glaube ich, hätte ich als Schülerin auch keine Lust, sozusagen überhaupt in diese Konfrontation zu gehen, wenn vielleicht dann da eine Lehrkraft ist, die noch nicht mal mich dann irgendwie beschützt an der Stelle. Also es ist ein riesen Diskurs und auch ein Problem, worüber wir uns im BSA Gedanken gemacht haben, dass halt es auch schwer ist, wenn eben dann ein Schüler oder eine Schülerin was sagt, wo man ist, okay, das geht eigentlich nicht. Wie kann man das dann eben weitergeben, ohne selber irgendwie in die Schusslinie zu geraten?
Das klingt jetzt, also das war jetzt nicht mal durch die Blume tatsächlich. Das klingt aber auch nach einer echten Aufforderung an die Lehrkräfte, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde das krass. Ich war neulich bei einer Veranstaltung dabei. Ich pack's einfach mal in die Shownotes. Bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung, die hat eine Studie vorgestellt zum Thema Demokratiebildung in Schulen. Und da kam zum Beispiel raus in dieser Studie, dass irgendwie nur 2/3 der befragten Schülerinnen und Schüler überhaupt wussten, dass es einen Klassenrat gibt. Und ich glaube, irgendwie nur 50% der Schülerinnen und Schüler nehmen regelmäßig irgendwie an einem Klassenrat teil. Und
ja.
Also ich finde das wirklich heftig, weil das ja so. Also vielleicht kannst du noch was dazu sagen, was dieses Instrument eigentlich bedeutet aus Schülersicht, ne? Aber das ist halt einfach extrem wichtig.
Ja, voll. Also ich hatte das Glück, im Nachhinein, für mich war es in der Grundschule total selbstverständlich, einen Klassenrat einmal die Woche zu machen. Und es war so etabliert und ich habe dadurch sozusagen, also es war auch nicht immer ein Ort, wo irgendwie was besprochen werden musste und wo irgendein Thema ausdiskutiert werden musste, sondern es ging auch einfach darum, so die Klassengemeinschaft zu stärken und dass wir uns untereinander außerhalb von diesem Unterricht reinprügeln, nochmal kennenlernen und gemeinsam eben diese Schulzeit irgendwie auch besser durchstehen können und Schule eben nicht nur ein Ort ist, der total schlimm ist, sondern auch positiv sein kann. Und ich sozusagen dann auf der neuen Schule total das Gefühl hatte, ich muss dafür kämpfen, dass dieser Klassenrat, dieser Raum noch existiert, weil es immer einen Grund brauchte, um den Klassenrat zu machen. Und ich finde, diese Annahme ist schon so realitätsfern, weil es sollte keinen Grund geben, dass sich eine Klasse irgendwie mit einem Thema beschäftigt, mit sich selbst beschäftigt, sondern es sollte einfach erstmal selbstverständlich gesetzt sein, was aber ganz selten der Fall ist.
Also wenn ich den Vergleich mal aufmachen darf zum Thema Elternvertretung, da ist es halt tatsächlich ziemlich ähnlich. Ne? Du hast zwar eine Regelung, wie oft eine Elternvertretung oder ein Klassenrat irgendwie tagen soll, aber das ist natürlich gut, weil man auch zwischendurch irgendwie mal einen Raum hat, um sich miteinander auszutauschen und man nicht immer nur dann miteinander redet, wenn man ein Problem hat. Ja. Das ist ja irgendwie auch nicht hilfreich.
Ja, und ich glaube, dadurch entstehen auch viel weniger Probleme. Also vor allen Dingen dadurch, dass man ja die ganze, also wir verbringen so viel Zeit in der Schule und leben irgendwie so aneinander vorbei. Ja.
Also ich finde es krass, wenn du dazu sagst, wir sehen uns irgendwie in der Schule, aber leben eigentlich aneinander vorbei.
Ja, aber also klar hat man dann, man ist mit seinen paar Freunden und aber sozusagen, ich glaube, es ist total wichtig, dass man eben, ja, eine Klassengemeinschaft oder dann irgendwann auch, es ist ja oft dann jahrgangsübergreifend, wenn jetzt 12., 13. Klasse irgendwie in der Oberstufe, weil man eben nicht mehr diese feste Klasse hat. Aber ich glaube, dass eben so eine gute Klassengemeinschaft einem total Halt geben kann.
Ja, verstehe ich total. Und da ist natürlich so ein Klassenrat kann auch echt eine Hilfe sein dabei. Ich würde mal einen kleinen Themensprung machen. Ich wüsste mal ganz gerne, das ist so eine Frage, die ich im Moment irgendwie immer mal wieder aufwerfe, wenn ich mit schulischen Akteuren und Akteuren irgendwie spreche. Wie steht denn ihr zum Thema Handyverbot an Schulen? Ja, sorry, die Frage muss jetzt sein.
Also als Bezirksschülerausschuss haben wir uns damit noch gar nicht so aktiv beschäftigt. Aber also ich persönlich bin immer mehr der Ansicht, dass es auf jeden Fall eine Regulierung braucht. Und das, also Handyverbot, das Wort finde ich schon mal, ist irgendwie kontraproduktiv. Mhm. Aber eine Regulierung, glaube ich, ist sinnvoll. Also und vor allen Dingen in Grundschule zu sagen, okay, keine Handys, also wirklich komplett keine Handys. Aber da auch trotzdem schon darüber reden. Also ich glaube, es bringt nichts, wenn man sozusagen Handys verbietet, wegnimmt, in irgendeiner Form reguliert, wenn man nicht gleichzeitig darüber redet und erklärt auch, warum man das macht. Und dann auch direkt kombiniert mit eben dieser Entwicklung von dieser Medienkompetenz. Weil es bringt nichts, wenn uns die Handys weggenommen werden oder irgendwelche elektronischen Endgeräte, wir die nicht nutzen können in der Schule und dann aber ja außerhalb der Schule einerseits die vielleicht dann noch mehr benutzen oder es einfach nicht mehr in Schule stattfindet, der Diskurs darüber, weil es braucht diesen Diskurs und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, wir können am besten das auch gerade im Moment lernen, wenn wir eben die irgendwie lernen, sinnvoll zu nutzen.
Ich überlege jetzt gerade ein bisschen, wie ich die Frage aufmache, ohne dass jetzt der 20 Jahre Ältere irgendwie durchkommt. Ich würde da ganz gerne mal die Perspektiven so ein bisschen abgleichen. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit, als ich das erste Smartphone hatte, da war ich glaube ich irgendwie Anfang 30 oder so, da hatte ich aber natürlich schon eine Mediensozialisation hinter mir, mit der ich dann in diese Smartphone-Zeitalter gestolpert bin. Und bei euch ist es ja was komplett anderes. Ihr seid mit diesen Geräten groß geworden und mich würde einfach mal interessieren, wie findet man rein in so eine Mediennutzung als Teenager und wie findet man auch raus, wo man sich abgrenzen muss oder wo man für sich sagt, okay, ich swipe jetzt hier an der Stelle weiter und lass mich davon nicht beeinflussen, runterziehen, was auch immer.
Ja, ich glaube, das ist die Frage, das ist die große Frage. Ich glaube, oft findet man es eben nicht raus. Und ich glaube, vielleicht ist genau da auch ein Problem. Ich habe das Gefühl, dass vor allen Dingen dann sozusagen, ich bin jetzt irgendwie 18, ich habe das Gefühl, dass in meinem Alter irgendwie auch immer mehr Interesse ist, sich selber damit zu beschäftigen und irgendwie auch ein Interesse ist, also man merkt, ey, vielleicht bin ich süchtig und irgendwie abhängig von diesem Handy oder ich verbringe da mehr Zeit dran, als ich eigentlich will, aber ich weiß gar nicht, wie ich das ändern kann. Und sozusagen dieses, und unglaublich viele Leute Apps haben auf ihrem Handy oder diese Selbstsperrungen nutzen, um weniger Zeit auf irgendwelchen Plattformen zu verbringen. Und das ja machen, weil irgendwie Interesse da ist und weil sie, oder zum Beispiel auch so Detox-Wochen oder so, und dann das Handy gar nicht benutzen und trotzdem dann aber wieder zurück sind, weil es eben so ein Bestandteil ist von unserem Leben und weil so viel da auch stattfindet und weil die komplette Kommunikation irgendwie darüber läuft. Ich glaube, es ist ein schwerer Spagat irgendwie und auch schwer, so eine Mitte zu finden. Ich glaube aber, genau das könnte was sein, was man eben auch in Schule lernt oder sich irgendwie damit beschäftigt.
Was mir halt einfach oft durch den Kopf geht. Also ich habe in den Jahren, seit ich selber ein Smartphone habe und auch in den sozialen Medien unterwegs bin, bin ich immer wieder auf Inhalte gestoßen, die ich extrem verstörend fand und wo ich gedacht habe, so, okay, das hätte ich jetzt gerne nicht gesehen. So, da bekommt man irgendwann, glaube ich, so eine Spür für. Ne? Also mir ging es dann so, wo ich dann gemerkt habe, okay, die und die Plattform ist vielleicht irgendwie nicht cool oder die und die Kanäle auf den Plattformen meide ich vielleicht. Wie ist das, ne, wo ich aber auch gesagt habe, okay, ich bin jetzt erwachsen, ich kann das irgendwie anders verarbeiten als vielleicht eine 14- oder 15-jährige Schülerin oder ein Schüler irgendwie. Wie nimmst du das wahr? Wie ist das so für dich, für deine Generation?
Ja, ich glaube, es ist ein Riesenthema. Ich war auf einer Podiumsdiskussion letzte Woche oder so vom RBB und auch mit Frau Günther Wünsch, mit der Senatorin, aber eben auch mit einem Wissenschaftler aus dem Max-Planck-Institut. Und da sind wir sozusagen alle uns irgendwie einig gewesen, dass es ganz dringend Kinderschutz- und Jugendschutzeinstellungen braucht auf allen möglichen sozialen Plattformen, weil eben, also, und vor allen Dingen hat man extrem gesehen, dass zum Beispiel nach dem 7. Oktober mit dem sozusagen Nahostkonflikt, dass Social Media einen riesen Einfluss darauf hatte, wie krass das Thema in Schulen auch präsent war, weil eben man live sehen konnte, wie Leute irgendwie umgebracht wurden, wie irgendwelche Bomben irgendwo eingeschlagen sind. Und das sollte man, meiner Meinung nach, sollte niemand das sehen, aber vor allen Dingen nicht irgendwelche Kinder. Also ich will das auch nicht sehen. Ich glaube, niemand, also ja, und das ist ein Riesenthema ist und auch eine Riesengefahr ist, meiner Meinung nach, dass eben jetzt dann auch viele Plattformen ja nicht mehr Moderatoren haben sozusagen. Also, dass jegliche Inhalte nicht mehr kontrolliert werden und irgendwie man auch Sachen teilweise zwar melden kann, aber die nicht runtergenommen werden, sei es jetzt politische Inhalte, aber eben auch krasse Gewalt oder irgendwelche Straftaten. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Riesenproblem und auch ein Grund, warum es eben irgendwelche Regulierungen geben sollte. Und zum Beispiel vielleicht Social Media ab einem bestimmten Alter erst auch eine sinnvolle Überlegung wäre. Ja, aber gleichzeitig hat es auch echt viele positive Aspekte. Also ich finde total wichtig, dass man darüber redet, was eben dafür Gefahren sind und was für krasse Inhalte irgendwie da existieren, mit denen man konfrontiert wird. Aber gleichzeitig ist es auch ein Netzwerk, wo eben Leute, also zum Beispiel in Corona hat es unglaublich vielen Menschen auch geholfen, eben mit anderen Menschen irgendwie noch Kontakt haben zu können. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit, dass Sachen irgendwie, irgendwelche Projekte unterstützt werden können, die normalerweise keine Aufmerksamkeit kriegen würden. Ja, es ist irgendwie wieder so, man muss irgendwie eine Mitte finden. Und gerade ist es ein bisschen schwierig noch. Ich sage es so, ein Prozess.
Ja, ist definitiv so. Und ich würde diese Frage auch, zum Beispiel auch die Frage von Desinformation, ne? Jetzt reden wir dann natürlich in dem Moment über Jugendliche an der Stelle. Die würde ich aber gar nicht allein auf Jugendliche irgendwie beziehen. So, sondern das betrifft irgendwie am Ende alle Altersgruppen so. Und ich glaube, jede Gruppe muss irgendwie für sich, wenn man das überhaupt so sinnvoll irgendwie aufteilen kann in Altersgruppen, aber das muss ja sozusagen jeder für sich irgendwie rausfinden, wie kann ich Desinformation von seriöser Information unterscheiden oder was ist jetzt tendenziös? Aber da bin ich jetzt wieder bei dem, was ich vorhin sagte. Ich bin da natürlich anders sozialisiert worden, also quasi vor den sozialen Medien. Wie findet ihr da rein, deine Generation? Also sorry, wenn ich dich jetzt so zur Generationssprecherin
in diesem Gespräch. Ja, ich weiß gar nicht, ob sozusagen diese Frage von da reinfinden. Ich glaube, dadurch, dass es so Bestandteil ist von unserem Leben und ja auch immer früher Bestandteil ist. Also ich glaube, ich hatte mein erstes Handy in der dritten Klasse oder vierten Klasse, weil ich alleine zum Sport gefahren bin und erreichbar sein wollte. Der und dann irgendwann hat man damit ein paar Fotos gemacht und dann irgendwann hat man vielleicht mit Freunden geschrieben und dann irgendwann hatte man Insta oder sowas. Aber das wird ja auch immer früher. Also dass dann eben Leute noch viel früher kann auf TikTok, Instagram auch total aktiv sind. Und ich glaube, dass das aber auch am Ende ein bisschen Einfluss hat davon, wie viel vielleicht auch die Eltern das auch vorleben und wie präsent das eben an anderen Stellen ist. Und auch in Schule, wie viel Lehrkräfte zum Beispiel oft am Handy sind während des Unterrichts und ja auch irgendeiner Form eine Vorbildfunktion haben. Ja, ich glaube deswegen dieses Reinleben, ich glaube es gibt gar nicht so einen Weg. Ich glaube, dass es auch so sehr automatisch kommt und selten Leute sozusagen sich jetzt bewusst entscheiden, dass sie jetzt irgendwo sich die App runterladen oder dass sie jetzt ein Handy haben oder so.
Also, wie gesagt, das ist ja vielleicht irgendwie ein bisschen komisch so gefragt, ne? Aber jetzt bin ich sozusagen wieder bei der Frage, wie war das bei mir? Also dieses Gerät, dieses Smartphone, ist ja irgendwie eigentlich eine merkwürdige Geschichte, weil dein komplettes Büro in einem Gerät ist. So, also wenn ich mich zurückerinnere, als ich halt so alt war wie du damals, da hatte ich irgendwie einen PC und dann hatte ich irgendwie ein Fotoalbum und dann hatte ich irgendwie da meinen Schreibtisch und dann, das war irgendwie alles getrennt voneinander. Und jetzt hast du quasi alles in einem und hast dann aber gleichzeitig noch die Welt, die dich permanent irgendwie durch dieses Gerät anschreit. Und man hat irgendwie ja kaum, also man hat natürlich Möglichkeiten, ein Stück weit zu beeinflussen, wie sehr man davon in Anspruch genommen wird, ne? Aber man muss da ja trotzdem irgendwie erstmal reinfinden. Und ich frage mich einfach, wie ist das? Weil ich die Erfahrung auch nicht gemacht habe als Jugendlicher. Sondern ich habe mich entschieden, entweder mache ich jetzt einen Fernseher an oder ich gehe an den Computer, aber der hatte kein Internet damals oder ich mache irgendwie so. Keine Ahnung.
Ich glaube, das passiert, also ich verstehe total den Gedanken und ich finde ihn auch wirklich sehr interessant. Ich glaube, dass das sehr automatisch passiert. Ja. Also, ich weiß auch nicht, und sehr natürlich. Und dann ist so, okay, dann hat meine Freundesgruppe jetzt, ist gerade mal aktiver auf, zum Beispiel gab es ja eine Zeit lang, war BeReal total groß und dann hatten halt alle Leute BeReal und man hat es irgendwie gemacht und dann aber auch weniger. Oder Snapchat oder so. Und das sozusagen einfach sich so Apps so im Fluss, es gibt immer so Trends irgendwie und dann ist man da so mit dabei oder vielleicht auch nicht mit dabei. Ich habe das Gefühl, dass jetzt so langsam bei mir im Umfeld zumindest die Leute irgendwie, wir sehr schon langsamer bewusster vielleicht uns entscheiden, auf welchen Plattformen wir irgendwie sind und wie wir da stattfinden wollen, aber auch nicht immer. Und ich glaube, der Großteil da wirklich wenig drüber nachdenkt und es einfach so ganz selbstverständlich passiert.
Okay, da muss ich jetzt vielleicht mal eine interessante, also ohne Beobachtung von mir, ich stelle auch immer wieder fest, dass Jugendliche teilweise reflektierter mit in ihren Reden sind als ältere Leute.
Ja, das glaube ich auch, weil man viel mehr Zeit auch damit verbringt und weil dann eben doch auch man Informationen ja auch darüber erhält, also zum Beispiel jetzt, was auch immer, auf YouTube oder auf Insta oder auch auf TikTok, man ja teilweise Wissen bekommt, was man sonst nicht bekommen würde. Also irgendjemand, der dir erklärt, wie ein Algorithmus funktioniert, hast du auch normalerweise nicht in deinem Alltag und da dann aber schon teilweise.
Ja. Ich würd mal einen Themensprung machen. Ihr hattet mal hier in Pankow einen sogenannten Mini-BSA.
Ja.
Ich versuch's mal
das
ganz
war
kurz
von einem Vorgänger von mir.
Genau, ich versuche es mal ganz kurz einzuführen. Also es gibt den Bezirksschülerinnen- und Bezirksschülerausschuss. Das sind, wenn ich richtig informiert bin, in der Regel Schülerinnen ab der Sekundarstufe 1. Ne? Und dann gab es mal die Idee, einen Mini-BSA ins Leben zu rufen, wo dann auch Grundschülerinnen und Grundschüler mit dabei sind. Hintergrund war damals wohl auch, dass ihr normalerweise immer abends tagt, was jetzt für Grundschüler vielleicht nicht so die ideale Zeit ist. Was ist denn aus dem Projekt geworden?
Genau, also das Projekt Tim Kleimann, ein ganz toller ehemaliger Vorsitzender, der ganz viel im BSA Pankow angestoßen hat, der hatte sozusagen diese Idee dazu, mehr Grundschüler einzubinden, weil wir offiziell eigentlich und vor allen Dingen auch als Landesschülerausschuss offiziell eigentlich Grundschüler mit vertreten und dann teilweise in dieser Bredouille sind, dass wir so sind, okay, können wir die vertreten, wenn wir gar nicht mit denen in Kontakt sind? Und das ist sozusagen ein Weg und ein Versuch, die irgendwie mit einzubinden, weil natürlich teilweise ganz andere Themen da auftauchen und eine ganz andere Altersgruppe, aber eigentlich genauso wichtige Gedanken irgendwie da schon passieren. Und jetzt ist es so, dass wir als Landesschüleraufschuss die Forderung stellen, und der dann auch in Zukunft die BSAs treffen wird, dass sozusagen mit der neuen Schulgesetznovelle die Grundschülerinnen aktiver Teil der Bezirksschülerausschüsse werden, die sozusagen auch Vertreter wählen, die dann Mitglieder in den Bezirksschülerausschüssen werden. Und dann müsste man das Projekt Mini-BSAs gar nicht mehr weiter fortsetzen, sondern die könnten direkt Teil der Sitzungen sein. Man müsste natürlich sich überlegen, genau tagt man früher, damit die davon eben auch Teil sein können. Ja, aber genau, sonst die Mini-BSAs, total die coole Idee. Ich habe es leider nicht geschafft, letztes Jahr das umzusetzen. Aber ich finde es total spannend, weil man ja auch mitbekommt, dass zum Beispiel durch Projekte wie den Schülerinnenhaushalt da unglaublich tolle Sachen an Grundschulen entstehen, die man vielleicht auch gar nicht so direkt denken würde. Und natürlich auch oft mit Unterstützung von Lehrkräften, aber am Ende da die gleichen Wünsche und Probleme sind wie an anderen Schulen.
Aber da sind wir natürlich bei der Frage, wie man Schülervertretung praktisch organisiert, wenn man ja quasi auch nur ehrenamtlich neben der eigentlichen Schülertätigkeit sozusagen macht, ne?
Ja.
Weil das ist ja quasi auch alles nach Schulschluss und nach Hausaufgabenerledigung und allem, was da irgendwie noch mit dran hängt.
Voll, so. Viel Arbeit auf jeden Fall.
Und das ist auch, das hatten wir in unserem kurzen Vorgespräch zu dieser Aufzeichnung schon. So die Frage, wie lange bleiben Schülerinnenvertreter oder Schülervertreter eigentlich, zum Beispiel so wie du jetzt, Vorsitzende eines Bezirksschülerausschusses? Also wie viel Zeit hat man, um sich sozusagen dahin zu arbeiten, fachlich reinzufinden, und wie viel Zeit bleibt dann noch, bis man seinen Schulabschluss macht?
Ich glaube, es schwankt ganz dolle. Ich glaube, vielleicht war ich da auch ein bisschen eine Ausbrecherin, weil ich irgendwie in der siebten so geflasht war von diesem Schülervertretungssystem, dass ich mich da so reingestürzt habe irgendwie. Aber klar, für den Großteil, es gibt so viele unterschiedliche Gremien, die alle abgekürzt werden, was ich finde schon mal erstes Problem. Können wir bitte diese Namen aussprechen? Niemand weiß, was das alles bedeutet. Und dann kommt es wirklich voll auf die Leute drauf an und auch auf die Schulen. Weil an vielen Schulen werden immer noch keine Gesamtschülervertretungen gewählt. Also das heißt sozusagen, die Klassensprecher treffen, also alle Klassensprecher von der Schule treffen sich überhaupt nicht regelmäßig. Das heißt, dann werden auch keine Vertreter für die Bezirksschülerausschüsse gewählt. Und dann haben diese Leute gar nicht die Möglichkeit, im Bezirksschülerausschuss irgendwie ihre Schule zu vertreten. Und genau, deswegen, es hängt ganz viel an den Voraussetzungen von den Schulen. Und dann am Interesse der Leute. Also ich glaube, dass halt viele Schülerinnen erst später mitkriegen, dass sie vielleicht irgendwie politisch interessiert sind oder sich irgendwie an ihrer Schule oder Bezirk oder so einsetzen wollen. Teilweise, weil sie es dann erst mitkriegen oder weil sie dann erst überhaupt da ein Interesse dran haben. Aber zum Beispiel jetzt gerade, also der Bezirksschülerausschuss Pankow ist extrem jung. Also der Großteil ist 8., 9., 10. Klasse. Was total toll ist, weil dann eben Leute auch da sind, die vielleicht länger bleiben können, wo sich irgendwie Strukturen entwickeln können und dann aber auch ganz entspannt sozusagen das Wissen weitergeben können an die Nächsten.
Was ich tatsächlich, also korrigier mich bitte, aber das ist meine Wahrnehmung, ungewöhnlich fand jetzt bei dir, du bist eine Schülerin einer integrierten Sekundarschule.
Ja.
So, da habe ich so den Eindruck, wie gesagt, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, dass das auch eher tatsächlich eine Ausnahme ist, weil Schülervertretende häufig, zumindest in den oberen Gremien, eher von Gymnasien kommen oder Gemeinschaftsschulen.
Ja, ich glaube, es kommt auch echt drauf an, auf die Bezirke, weil es eben in Bezirken unterschiedliche integrierte Sekundarschulen gibt, also unterschiedlich viele integrierte Sekundarschulen. Und das, ja, es stimmt schon, dass vor allen Dingen im Landesschülerausschuss sehr viel mehr Gymnasien vertreten sind, wo ich mich auch ehrlich frage, woran das liegt, weil eben zum Beispiel in Pankow sehr viele Leute von, obwohl, ja, es sehr gemischt ist, also schon auch viele Gymnasien, aber die integrierten Sekundarschulen schon auch vertreten sind. Ich kann, also ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt. Ich kann mir vorstellen, dass es eben wirklich wieder daran liegt, dass vielleicht Gymnasien teilweise besser ausgestattet sind, also mehr Lehrkräfte haben, die zum Beispiel die SV-Arbeit unterstützen, oder bessere Sozialpädagogen, weil grundsätzlich, und es gibt weniger integrierte Sekundarschulen, aber grundsätzlich weiß ich nicht genau, woran das liegt.
Also wenn ich mal ganz kurz eine Beobachtung spiegeln darf aus der Elternvertretung, da ist es tatsächlich ähnlich. Also ich stelle immer wieder fest, dass es in den Elternvertretungen, ich würde mal sagen, mehr Gymnasialeltern gibt, als Gymnasialeltern im Schnitt in Berlin gibt. Und die integrierten Sekundarschulen, oder die Eltern von Kindern auf integrierten Sekundarschulen, sind eher unterrepräsentiert, tatsächlich.
Ja, ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass vielleicht ist es auch ein ganz starkes Klischee, aber dass auf jeden Fall bei den Eltern ich das Gefühl habe, dass Eltern, die ihre Kinder auf Gymnasien packen, durchschnittlich mehr Interesse daran haben, auch Teil von der Schullaufbahn zu sein. Und dass es vielleicht auf integrierten Sekundarschulen schon nochmal mehr auseinandergeht, wie investiert da irgendwie Eltern drin sind. Und vielleicht ist es bei den Schülern ähnlich, dass eben viele Schüler auf integrierten Sekundarschulen sagen, oh, ist mir alles egal, keine Ahnung, ich mache jetzt hier irgendwie mein Abi, aber das würde ich eigentlich nicht sagen, weil vor allen Dingen gerade, also der Andrang auf integrierte Sekundarschulen ist ja teilweise fast höher als auf Gymnasien, und vom Schnitt her sind die, also ja, fast, also schwerer raufzukommen als Gymnasien.
Ja,
deswegen,
Fall,
was total
ja.
Schade ist. Ja, ja, voll. Was total absurd ist, weil eigentlich sollte es ja eine Schule sein, wo irgendwie alle Leute mal zusammenkommen. Ja.
Also mit meinem damaligen Grundschulschnitt bräuchte ich mich nicht irgendwie auf einer ISS hier in Pankow bewerben.
Ja, es ist halt krass.
Komplett Banane eigentlich.
Ja, ja, genau, weil die Schule ist ja eigentlich, also die Redesignationen sind ja für Leute gemacht, die eben vielleicht ein Jahr länger brauchen, damit sie eben dann doch das Abi schaffen. Ja, oder eben auch davor mehr Zeit haben.
Ja, ja, oder vielleicht auch gar nicht erst zum Abitur wollen, ne, sondern irgendwie sagen,
ja, ja, genau, das
mach nur
ich,
bis
ja.
zu 10 und dann, achso, okay, Entschuldigung.
Ja, genau, dass man sozusagen davor ja auch meistens entspannter Unterricht hat und, also nicht entspannter, sondern einfach mehr Wahlmöglichkeiten hat, bisschen praxisorientierter an manchen Stellen dann auch schon, als jetzt auf so einem Gymnasium.
Also ich hab, wenn ich so auf die Elternseite gucke, habe ich auch immer so ein bisschen die Theorie, vielleicht genau, also ähnlich wie du, vielleicht suchen sich die Eltern von Kindern an ISS noch einfach andere Ehrenämter. Also die sind ja bestimmt nicht ehrenamtlos, sondern die gehen dann halt eher zur Freiwilligen Feuerwehr oder irgendwo anders hin, weil Schule und Bildungspolitik dann vielleicht irgendwie doch nicht sozusagen den eigenen Interessenlagen in der Tiefe zumindest entspricht.
Oder es ist halt doch noch ein bisschen gemischter als auf Gymnasien und Eltern auf integrierten Sekundarschulen haben vielleicht noch weniger Zeit. Also weil es ist ja so, dass also wenn du neben der also auch als Schüler, wenn du neben der Schule noch irgendwie arbeiten musst, Schule machen musst, keine Ahnung, auf deine Geschwister aufpassen musst, dann hat man natürlich weniger Zeit, sich für irgendwelche anderen Sachen zu engagieren und zu irgendwelchen Terminen zu rennen. Und also ich kann mir auch schon vorstellen, dass das auf jeden Fall immer noch ein Faktor ist.
Also ich würde jetzt, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass, also ich bin nun selber ein Elternteil von einem Kind auf dem Gymnasium. Ich habe nicht den Eindruck, dass die bei uns irgendwie alle, also die haben irgendwie, sind alle gut beschäftigt, würde ich sagen, jobmäßig.
Die Eltern?
So, die Eltern, ja. Also das ist so, ja. Also der GEV-Vorsitz ist selten ein Amt, wo sich irgendwie alle draufstreben, weil sie sagen, so die Zeit habe ich jetzt irgendwie da. Hänge mich so richtig rein.
Ich glaube, wir hatten schon teilweise bei uns lange Elternvertreter, die wo die Eltern dann irgendwie in Rente waren oder sowas. Oder einfach, also doch, ich hatte schon viel mehr Zeit und Kapazitäten hatten irgendwie, das zu machen, weil sie eben durch ihren Beruf irgendwie flexibler waren.
Das ist definitiv ein Punkt, ja, das stimmt. Das stimmt, wenn du als Elternteil halt irgendwie eine Homeoffice-Regelung hast, die einigermaßen flexibel ist, dann macht das natürlich viele Dinge einfacher.
Ja, auf jeden Fall.
Oder wenn du halt, also.
Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es aber interessant, dass, also ich finde grundsätzlich auch, also jetzt in WSA Pankow ist es gerade nicht so, aber dass zum Beispiel im Landesschülerausschuss, aber auch in ganz vielen anderen Bezirksgremien viel mehr männlich gelesene Personen sind und total wenig Frauen irgendwie und weiblich gelesene Personen. Und ich fand es total überraschend, als ich das erste Mal, also ich bin ja letztes Jahr überhaupt erst in sozusagen aus dem Schulraum sozusagen raus und in Bezirks- und Landesschulausschuss. Und ich war total geschockt, weil in meiner Schule waren wir immer weiblich gelesene Personen und haben irgendwie probiert, noch männlich gelesene Personen zu überreden, dass sie mitmachen.
Ja.
Und dann plötzlich war das so ganz andersrum. Und zum Glück in meinem Bezirk ist es sehr durchmischt. Und ich finde es irgendwie ganz schön. Aber ja.
Das ist eine Beobachtung, die ich von der Elternseite bestätigen kann. Also ich kenne ja auch ne, die Gremien aus der Schule heraus und dann bis hoch in die Landesebene aus eigener Mitgliedschaft. Und das ist total interessant, wenn ich im Klassenelternabend sitze, sitze ich da mit 2/3 Müttern. Also 2/3 Mütter, 1/3 Väter so ungefähr. Und umso weiter man in den Gremien nach oben kommt, umso mehr verschiebt sich der Anteil, bis er sich irgendwann komplett umgekehrt hat.
Ja, es ist total strange. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es noch unterschwellig so patriarchale Strukturen sind, die dafür sorgen, dass sich junge Mädchen eben nicht für irgendwelche Ämter aufstellen, weil sie Angst haben, dass sie es nicht richtig machen oder weil sie Angst haben, dass sie nicht gewählt werden. Und also im Landesschülerausschuss gibt es jede konstituierende Sitzung einen Jungen, einen jungen, männlich gelesene Person, die sagt, ich werde Landesschülersprecher, obwohl sie keine Ahnung hat. Und das passiert bei Mädchen nicht. Und ja. Ich kann, also es ist total schockierend, dass es immer noch so ein Thema ist.
Das ist interessant, ja. Ja. Also ich war neulich in einer Gremiensitzung, da waren eine Menge neue Leute mit dabei und da gab es dann irgendwann so die Situation, beziehungsweise irgendwann die Beobachtung gemacht, so neue versus alte Hasen, die meisten Fragen kamen von Frauen und die Antworten kamen fast immer von Männern. Und da habe ich gedacht so, was ist denn das hier gerade für ein Bild, was hier irgendwie gerade irgendwie so sich entwickelt. Das ist skurril, ja. Aber ja.
Ja, voll absurd.
Die Beobachtung teilen wir in jedem Fall. Das ist irgendwie, jetzt könnte man darüber nachdenken, ob wir eine Frauenquote für die ehrenamtlichen Gremien brauchen. Wobei, Sollbestimmung steht schon im Schulgesetz.
Es gibt auf jeden Fall immer den Appell. Ja, genau. Eine Sollbestimmung gibt es. Vielleicht muss die nochmal intensiver durchgesetzt werden. Ich glaube, genügend qualifizierte, weiblich gelesene Personen gibt es auf jeden Fall.
Definitiv. Und wenn ich das zumindest für den BA Pankow sagen kann, also für den Bezirkselternausschuss, wir haben immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir in die weiterführenden Gremien immer paritätisch entsenden. Das war... Ja. Das ist eine gute Sache, ja. Was sollte denn die Berliner Bildungspolitik ändern? Also wenn du jetzt sagen könntest, ich habe jetzt hier so 2 Wünsche, die beiden Punkte sollten sofort verändert werden. Welche wären das?
Dass irgendwie alle Schülerinnen nicht nur gleich, sondern so entsprechend dem, was sie brauchen, behandelt werden. Das heißt sozusagen, dass Lehrpläne für Schülerinnen sind und nicht für Wissen, Lernen, sondern für Schülerinnen gemacht sind zum Lernen und dass Lehrkräfte mit irgendwie einer positiven Intention an alle Schülerinnen rangehen und mit einem offenen Blick und ohne Vorurteile, weil vor allen Dingen in Berlin einfach wir so gemischt sind und es kann nicht sein, dass immer noch Leute aus irgendwie privilegierteren akademischen Haushalten eine bessere und einfache Schullaufbahn haben, als Leute, die eben einfach nicht von Anfang an diese Chancen haben. Deswegen würde ich sagen, Schulpolitik sollte chancengerechter werden. Ich glaube, das ist ein ganz großer Herzenswunsch. Und sonst mehr Geld. Es braucht mehr Geld in Schulen. Ich glaube, ganz viele Probleme würden sich dadurch klären.
Wenn einfach mehr Geld für die Bildung da wäre. Was ich mich schon ein paar Mal gefragt habe, das finde ich total interessant, wenn ich so im Vergleich, jetzt kommt wieder der alte Mann in mir durch, aber wenn ich so in meiner eigenen Schulzeit vergleiche. Und das ist so eine Forderung, die ich bei den heutigen Schülerausschüssen relativ häufig wahrnehme. Die hätten wir uns, glaube ich, damals nie gestellt. Also vielleicht haben sich die Leute gestellt und ich wusste nichts davon, aber du hast es gerade auch aufgemacht. So, was steht in den Lehrplänen drin? Was wird unterrichtet? Was findet im Unterricht statt? Also wahrscheinlich gab es, oder offensichtlich gab es da irgendwie auch einen Kulturwandel.
Ja, ich glaube, es ist halt die Stelle, wo man am einfachsten ansetzen kann. Also eigentlich eben nicht am einfachsten ansetzen kann, aber sozusagen das, worauf auch die Lehrkräfte immer verweisen und sind, ah ja, wir müssen den Lehrplan schaffen. Ich suche mir ja auch nicht aus, was wir alles lernen müssen. Und natürlich, es denkt man sich dann als Schüler, hä, aber warum müssen wir jetzt noch 10 Jahre Mittelalter machen, wenn ich lieber was über die aktuelle Politik lernen will? Also
ja.
Und das ist zwar das, was man am schwersten ändern kann, weil natürlich alle Fächer darum kämpfen, wie relevant sie sind, wie viele Stunden sie bekommen. Aber in Berlin wir ja irgendwie auch geschafft haben, für Politik als Schulfach Platz zu machen. Und ich glaube, es ist eine riesen Errungenschaft und ich glaube, es macht total Sinn, zu hinterfragen, auf was wir hier für Schwerpunkte legen und ob eben dann vielleicht ab einer bestimmten Altersstufe Mathe weniger Stunden haben könnte und wir dafür lieber nochmal Medienbildung machen.
Mhm. Welchen Auftrag hat Schule aus deiner Sicht? Also ich frage es mal so ganz grundsätzlich.
Also ich stimme schon eigentlich dem zu, mündige Bürger irgendwie zu erziehen, in Anführungszeichen, weil erziehen finde ich irgendwie schwierig. Aber mündige Bürger heißt eben, dass Leute aktiv ihre eigenen Entscheidungen treffen können und Teil dieser Gesellschaft sein können. Und in dem aktuellen Schulsystem lernen wir nicht, wie demokratische Strukturen funktionieren. Wir lernen das Gegenteil. Wir lernen, wie uns etwas aufgedrückt wird. Wir lernen, keine Entscheidungen zu treffen. Wir lernen, nicht zu hinterfragen. Wir sollen einfach nur Wissen merken für den Test und dann können wir es wieder vergessen. Und ich glaube, dass so das aktuelle Schulsystem kein Ziel erfüllt. Also es sorgt nicht dafür, dass Menschen nachhaltig irgendwie Wissen lernen und viele Leute einfach den Spaß dran verlieren, auch neue Dinge irgendwie zu lernen. Und es sorgt aber auch dafür, dass auch Schülerinnen nicht das Gefühl haben, dass sie gehört werden und dass sie Teil dieser Gesellschaft sind.
Oh, jetzt machen wir gerade ganz große Fass auf. Hast du das Gefühl, dass deine Generation Teil der Gesellschaft ist? Oder gehört wird, also jetzt jenseits von Schule oder über Schule hinaus vielleicht?
Eher nicht. Also ich habe das Gefühl, dass viele Themen, die zumindest mich bewegen und vielleicht meinem Umfeld, also sei es jetzt Klimawandel, halt vor ein paar Jahren total krass, aber auch immer noch, aber zum Beispiel auch Rechtsruck, irgendwie nicht mit dem stellen, aber auch zum Beispiel ganz reale Probleme wie, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen bald. Ich weiß gar nicht, was ich nach der Schule machen soll, weil irgendwie ich so überfordert bin mit der Welt. Unglaublich auch mentale Probleme und mentale Gesundheit. Und dann irgendwie meiner Generation in Anführungszeichen vorgeworfen wird, dass wir so faul sind und dass wir nicht arbeiten und nichts machen. Und dass sozusagen dann natürlich das Gefühl entsteht, dass man irgendwie von der Politik ignoriert wird. Und dass irgendwie, klar, es ist wichtig, sich darum zu kümmern, dass aktuelle Renten irgendwie, also Rentner, Geld bekommen. Aber gleichzeitig ist auch so, okay, aber was ist denn mit uns? Also irgendwie, uns junge Menschen gibt es ja irgendwann dann auch noch. Können wir uns irgendwie mit unserer Zukunft nochmal beschäftigen?
Also ja, ich bin persönlich immer wieder entsetzt sozusagen, wie mit den Interessen von den unter 30-Jährigen halt einfach umgegangen wird, ne, weil sie einfach oft nicht gehört werden.
Und,
das sagte mir leider auch mal jemand irgendwie hier hinter diesem Mikrofon aus dem politischen Raum. Also fand ich auch einigermaßen erschreckend ehrlich irgendwie. Aber ich find's einfach eine Frechheit. Und tatsächlich, was mich wirklich aufregt, vielleicht darf ich den Rant irgendwie ganz kurz loswerden, ist so dieses, ja, wir laden permanent irgendwie die Ergebnisse dieses Bildungssystems irgendwie bei den Jugendlichen ab. Also die sind halt, ne, weil du gerade sagtest, irgendwie, die sind halt irgendwie, keine Ahnung, einfach schlechter oder irgendwie, keine Ahnung. Und dann denke ich mir immer so, nee, das ist ja das Bildungssystem, was wir den Jugendlichen anbieten. Also da sind ja nicht Jugendlichen dran schuld. Also das ist was mich wirklich ganz massiv aufregt. Und ich habe auch, also ich war auch schon etwas intensiver in der Elternvertretung beschäftigt während der Corona-Zeit. Und die Zeit hat mich wirklich sowohl als Elternvertreter geprägt, aber auch wirklich massiv aufgeregt, weil ich wirklich immer gedacht habe, so, okay, wir denken immer erstmal an ganz viele Gruppen, aber irgendwie an die Kinder oder an die Jugendlichen nicht. So.
Ja.
Also wenn es dann um die Frage ging, so wer darf jetzt wieder arbeiten fahren, wer darf wieder in die Schule gehen, war irgendwie immer egal, was man wollte, war immer die Festlegung, ja, die Eltern sollen gefälligst wieder arbeiten gehen, die Kinder lassen mal zu Hause. Fand ich eine Frechheit.
Ja, voll. Und also zwei Punkte. Einerseits dieses, dass sozusagen das Schulsystem ja seit viel zu lang, also am Ende seit so dem 18. Jahrhundert oder noch länger, gleich geblieben ist und aber die Welt sich ja total verändert hat. Und dann auch sozusagen, dass auch in Schule ja Schülerinnen extrem bevormundigt werden. Also ich habe so, also der Unterschied von der 10. zu 11. war für mich so prägend, weil ich in der 10. immer das Gefühl hatte, dass ich gar nicht als Mensch wahrgenommen wurde. Und in der 10. ist man 15 oder so, 16 meistens. Und dass sozusagen plötzlich in der 11., ach, jetzt bin ich ein Mensch, ach, jetzt darf ich meine eigenen Entscheidungen treffen und die werden akzeptiert. Und es war so krass für mich, diesen Unterschied zu merken. Und es ist immer noch so, dass mich Lehrer bevormunden und irgendwie mich behandeln, als wäre ich so ein kleines Kind. Und ich bin so, wow, ich bin eine erwachsene Person. Ich darf meine eigenen Entscheidungen treffen. Aber ich finde auch, dass wenn noch eine Schulpflicht gilt, also bis man 16 ist, muss man ja eigentlich noch zur Schule gehen, dass auch davor man nicht so behandelt werden sollte, als wäre das so eine Pflicht, sondern als wäre es total, also dass man sozusagen wertschätzt, dass Schülerinnen in der Schule sind und aktiv teilhaben. Wollen oder müssen, was auch immer, aber ja.
Verstehe ich, glaube ich, echt ganz gut. So. Und wenn ich vielleicht da selber nochmal eine Feststellung als Elternvertreter machen darf, ich hatte die interessante Situation, dass ich war in der Kita-Zeit meiner Kinder, war ich schon Elternvertreter und dann bin ich in die Grundschule gekommen. Und ich habe in der Grundschule das Gefühl gehabt, das hatte ich im Kindergarten überhaupt nicht, dass ich hier jetzt erstmal beweisen muss, dass ich mitreden kann. Das ist total merkwürdig gewesen. Also ich hatte das Gefühl, ich bin im Kindergarten erwachsener behandelt worden, als irgendwie in der Grundschule. So. Und das hat sich dann wieder geändert in der weiterführenden Schule. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, warum dieses System halt immer noch so noch so von oben guckt irgendwie auf die Schulgemeinschaften, auf die Schülerinnen und Schüler, aber irgendwie auch auf die Eltern. Es ist
Ja, und vor allen Dingen, also dann hängt es auch wieder an den Lehrkräften, dass sozusagen, also Lehrkräfte irgendwie sich ganz oft wünschen, dass man sie mit Respekt behandelt, aber am Ende behandelt man ja Lehrkräfte mit Respekt, wenn man sie wirklich respektiert. Und man respektiert Leute, wenn man das Gefühl hat, dass man von ihnen gesehen wird und dass man für sie ein Mensch ist, der eigene Entscheidungen trifft und der irgendwie eine valide Meinung hat. Und dann ist man im Unterricht auch leise und dann hört man auch der Lehrkraft zu. Und dass sozusagen dann Lehrer da vorne oder Lehrkräfte da vorne stehen und so sind, ey, ihr seid so respektlos. Ja, weil wir sie nicht ernst nehmen können, weil sie uns nicht ernst nehmen.
Okay. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, hast recht. Verstehe ich total.
Aber ja, ist total absurd.
Ich kann mich noch erinnern, als ich damals ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Also nach der 10., wenn ich dann runter bin, dann in die Ausbildung. Und das war wahrscheinlich wie bei dir von der 10 zur 11 irgendwie so ein interessanter Bruch, weil in der Berufsschule sind wir dann irgendwie alle gesiezt worden und dann ist man irgendwie auch so ganz anders angesprochen worden und so. Moment, das war doch vor 8 Wochen irgendwie noch anders, als ich in der Realschule war. So,
ja.
Was ist jetzt passiert so in der Zwischenzeit?
Ja, voll. Ich weiß gar
nicht, absurd. Ist das bei dir an der Schule eine direkt angeschlossene Oberstufe oder ist die sozusagen an einer anderen Schule?
Ja, also bei uns in der Schule ist es direkt dran. Also man hat dann ab der 10., sozusagen in der 11. hat man dann keine festen Klassenräume mehr, sondern man ist sozusagen verteilt in unterschiedlichen Räumen, aber es ist sozusagen immer noch an der gleichen Schule. Okay. Aber an vielen, also gibt ja auch dann Gemeinschaftsschulen, die ab der 10. aufhören und dann können Leute halt woanders zum Beispiel Abitur machen oder auch kein Abitur machen.
Okay, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, das Lehrpersonal ist dann also quasi mehr oder weniger immer noch das gleiche, was im Schulhaus unterwegs ist.
Ja, also es gibt der Großteil der Lehrer hat sich schon auf einen bestimmten Bereich spezialisiert. Also meistens hat man dann andere Lehrer an der Oberstufe, was bestimmt auch einen Unterschied macht. Aber es überschneidet sich, also es kommt drauf an.
Okay. Wie geht's denn jetzt mit dir als Schülervertreterin weiter?
Ja, also jetzt, ich mache sozusagen dieses Jahr Abitur. Und ich bin im Bezirksschülerausschuss, werde ich nicht mehr weiter Vorsitzende sein,
Also du machst jetzt
sondern das
Moment.
weitergeben.
Okay, also du bist jetzt quasi in der 13. Entschuldige bitte.
Genau, nur 13
Okay.
Jahre.
Okay.
Ja.
Achso, ja, stimmt. Und genau, die Konstituierung müsste dann jetzt demnächst wahrscheinlich sein. Also wir haben heute den 13. Oktober. Genau, und
Genau,
dann wird der Vorstand neu gewählt.
im November.
Okay.
Genau, im November wird der neue Bezirksschülerausschussvorstand gewählt. Und ich werde da auf jeden Fall noch unterstützen und irgendwie Sachen weitergeben, und kann mir auch vorstellen, im Bezirksschulausschuss einfach noch das Jahr lang Sachen zu machen und mitzumachen. Aber ich werde nicht mehr die Hauptorganisation machen. Genau, und ich bin noch weiter jetzt erstmal bis Januar auf jeden Fall im Vorsitz, also im Landesschülerausschuss im Vorsitz und im Vorstand, nicht im Vorsitz. Und dann mal gucken.
Okay. Aber es ist natürlich gut, wenn du sagst, du machst noch ein bisschen weiter, weil das ist ja auch so das Problem bei Eltern- oder Schülervertretungsgremien. Also wenn der Vorstand wechselt, dann hat man doch immer erstmal so ein Brain Drain vielleicht so ein Stück weit, ne? Weil so das Erfahrungswissen geht ja mit weg. Man hat ja keine, also die Gremien haben ja keine Arbeitsstrukturen, keine Büros, wo dann irgendwie Sachen in
Es kommt ein
Geschäftsstellen,
bisschen
wo dann
drauf
Sachen so
an.
sind, ne? Also auf Landesebene
Also,
ja,
ja, genau,
aber.
es gibt weniger Strukturen. Bezirksschülerausschuss Pankow, unglaublich Glück gehabt. Tim Kleinmann, ja, hat einen ganz tollen Ordner geschaffen, in dem sozusagen alle Vorsitzenden Sachen reinpacken können. Und das ist der einfachste
Cool.
Weg ist, sozusagen das Wissen weiterzugeben. Und auch online haben wir irgendwie eine Plattform, wo wir einfach Sachen hinterlegen können, auf die dann sozusagen die zukünftigen Vorstände
Cool.
drauf zugreifen können. Ja, aber klar, es fehlt total viel Wissen und vor allen Dingen sozusagen, wenn Leute noch nie in ihrer Schule Erfahrungen gesammelt haben. Also ich habe ganz lange war ich Schülersprecherin bei mir in der Schule und dadurch, da sind einfach ganz viele Dinge ja ähnlich. Also es ist mir nicht so schwer gefallen, mich da reinzufinden. Und ich glaube aber sozusagen, dass ja voll, es braucht irgendwie eine gute Übergabe, aber es ist auch irgendwie schwer, weil oft haben dann Leute keinen Bock mehr oder sind halt raus aus der Schule und dann irgendwie im Leben unterwegs und haben keine Zeit mehr oder sind froh, dass sie so amtlos sind. Und ja, voll, ist voll das Problem.
Kann mich erinnern, als ich mal eine Zeit lang GEV-Vorsitzender an einer Grundschule gewesen bin, hatten wir die Situation, dass wir irgendein Protokoll gebraucht haben von einer Gesamtelternvertretungssitzung von vor anderthalb Jahren oder so. Das war aber irgendwie noch vor meiner Amtszeit. So, und dann die Frage, wer hat denn jetzt dieses Protokoll? Ja, wer war denn damals eigentlich vor im Vorsitz? Und könnte das noch irgendjemand haben? Wurde irgendwo das mal rumgeschickt? Also, das sind
Ja,
ja so die ganz
irgendwas
praktischen Fragen, ne?
rumtelefonieren.
Genau.
Ja, ich hatte auch dann, ich wurde gewählt auf der konstituierenden Sitzung vom Bezirksschülerausschuss und ich hatte damit ja überhaupt nicht gerechnet und fahre dann so zurück nach Hause, sitze so in der Bahn und habe so einen mysteriösen Umschlag und bin so, okay, was mache ich jetzt mit dem? Und habe wirklich eine Weile gebraucht, um rauszufinden, woher dieser Umschlag kommt mit irgendeinem Brief da drin und dann auch noch so unterschiedlichen Sachen, die noch so offen sind, oder man kriegt irgendeine Mail.
Aber da war jetzt nicht die Einladung noch nach Hogwarts drin, oder? In dem Brief. Entschuldigen bitte.
Das wäre lustig. Hätte ich mich aber gefreut drüber.
Entschuldigen bitte, ich habe dich unterbrochen.
Nein, alles gut. Und sozusagen, dann auch teilweise kommen irgendwelche Mails rein von angefangenen Projekten von vor Jahren und man ist so, keine Ahnung, was das jetzt ist, wie ich mich da jetzt damit beschäftige. Aber ich glaube, dass, ja, also ich will auf jeden Fall das Wissen weitergeben und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht nach und nach dann doch mehr Strukturen gibt und eigentlich der Landesschülerausschuss auch dabei unterstützen sollte, die BSAs sozusagen, vor allem die Vorsitzenden unterstützen sollte, eben irgendwie mit ihrer Aufgabe fertig zu werden und da so reinzufinden.
Okay, das ist doch, würde ich sagen, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, oder?
Ja.
Lilo, ich danke dir sehr.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Für das Gespräch und für die Zeit. Und ich habe wieder viel mitgenommen. Das ist toll. Dankeschön dafür.
Ja, vielen Dank.
Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, gerne wieder bis zum nächsten Mal. Haben Sie eine gute Zeit. Bis dahin und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de.